La luz iluminando la nieve ya llegó, el año está acabando, casi terminó. Solo puede ser que la gente está de fiesta, ugly sweaters por ahí, las botas colgadas en la chimney. Solo puede ser que
llegó la temporada del McRib. Solo McDonald's participantes por tiempo limitado.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre. Da ist weiter, mal weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Wiebel und ich bin natürlich nicht allein im Studio, sondern habe mir heute wieder schlagkräftige Unterstützung und auch viel Expertenwissen geholt. Zu meiner Linken die Kollegin Alexandra Maul.
Hallo.
Und zu meiner Rechten Stefan Puhane.
Hallo.
Und wir machen heute eine etwas andere Folge, nämlich eine monothematische Folge zu den FC Bayern Frauen. Da ist auch viel Spannendes geschehen die letzten Monate, die letzten Wochen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Alexandra Maul mit dabei ist. Stefan, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich sage, die hat wahrscheinlich mehr Ahnung von den FC Bayern Frauen als wir beide zusammen.
Absolut, ja. Aber sie sagt ja immer, sie interessieren die Männer überhaupt nicht.
Das stimmt leider.
Männerfußball interessiert dich überhaupt nicht. Frauenfußball, aber tatsächlich, da ist die Expertise groß. Also da kann ich auch nicht mithalten.
Das heißt, Stefan, wir schauen, dass wir wieder ein bisschen was lernen heute.
Genau. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich euch noch so viel beibringen kann, wenn ich mir den Stefan seine Notizen hier so anschaue.
Sie meint, wir sind hoffnungslose Fälle, Stefan. So einfach ist es.
Nein, sowas natürlich nicht gemeint.
Probieren wir es doch einmal. Starten wir gleich mal rein. Ich habe es ja im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, die letzten Wochen eine der krassesten Nachrichten eigentlich aus dem Lager der FC Bayern Frauen war die Diagnose bei Marla Groß, also der eigentlichen Nummer 1 Torhüterin der FC Bayern Frauen. Die hat, ich glaube, sie hat selber als erstes Mal über die Socials rausgehaut, die Diagnose, dass bei ihr ein bösartiger Tumor entdeckt wurde. Und das ist natürlich tragisch, ist bei jedem tragisch, bei einer jungen Frau vielleicht noch ein bisschen absurder, da erwartet man es ja überhaupt nicht. Deswegen glaube ich an der Stelle auch von uns allen natürlich gute Besserung. Was ich aber relativ bezeichnend fand und was mich auch so ein bisschen stolz gemacht hat, der Verein hat das dann auch kommuniziert und hat gleichzeitig die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2026 bekannt gegeben. Der Vertrag wäre, glaube ich, 2025 ausgelaufen.
Ja.
Und sie haben jetzt schon mal vorzeitig quasi mit dieser Diagnose verlängert. Und ja, fand ich klasse, dass der Verein mal wieder diesem eigenen Anspruch, dieses Mir sein Mir oder dieses Familiending, ist er dem gerecht geworden. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man dann noch so wahnsinnig viel drüber sagen kann. Ich fand es sehr bemerkenswert, wie sie sich selber an die Öffentlichkeit gewandt hat, wie sie das selber erklärt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt.
Ich finde, man hat es in der Bayern-Doku schon gesehen. Also wer sie noch nicht gesehen hat, kann ich jedem empfehlen zu den FC Bayern-Frauen, dass sie halt einfach ein extrem reflektierter und ich glaube auch sehr intelligenter Mensch ist, der das schon einschätzen kann und sich auch dementsprechend artikulieren und auch zeigen oder nach außen auftreten will. Vielleicht auch, weil die Vorbildfunktion da ist, auch in so einer schwierigen Situation. Es gab ja dann zum Spieltag auch im Bayern-Campus eine Registrierungsmaßnahme für die DKMS, also da wurde schon auch geschaut, dass vom Verein dementsprechend was kommt. Und im Verein ist das Thema jetzt bei den Frauen nicht ganz unbekannt. Es gibt eine Anja Pfluger, die schon zweimal in Leukämie erkrankt ist, die mittlerweile in Essen spielt, die lange Kapitänin von der zweiten Mannschaft war, die da quasi auch bei Bayern unter Vertrag genommen wurde, damals als Junioren-Nationalspielerin noch mit der Diagnose und dem Hintergrund. Und es gab auch mal eine US-Amerikanerin, die gleiche Diagnose wie die Anja hatte, die Sarah Appel-Hagen. Die ist damals, glaube ich, sogar DFB-Pokalsiegerin geworden mit den Bayern-Frauen. Also die Geschichte da ist irgendwie ein bisschen da. Man kennt das schon in Anführungszeichen, dass man die Spielerinnen da unterstützt und nicht im Stich lässt.
Ich fand es toll, dass das so übergreifend dann Reaktionen hervorgerufen hat. Also auch, ich glaube, Thomas Müller, Manuel Neuer haben sich geäußert, haben Glückwünsche, Genesungswünsche auf den Weg gegeben und mich überrascht ist jetzt aber auch nicht, was du vorhin gesagt hast, Tom, dass die, dass der FC Bayern da in der Hinsicht, ja, wie soll man es nennen, so sozial eingestellt ist. Wenn so eine Folge wie jetzt über die FC Bayern Frauen, ich gebe es ganz offen zu, ich bin nicht so fit wie bei den Männern und ich schaue dann viel auf der Homepage halt auch oder lese nach oder so. Und was mir aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass bei den ganzen Spielerinnen, die jetzt vielleicht auch noch nicht so lang im Verein sind, da gibt es immer so ein Ding, was heißt, was bringst du mit dem FC Bayern in Verbindung oder so. Und dann sagen die alle, die herzliche Aufnahme, als ich in den Verein gekommen bin, von jeglicher Seite. Und ich habe manchmal, ich will jetzt den Männern wirklich nichts Böses unterstellen, aber ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, so wie sich die FC Bayern Frauen momentan präsentieren, das ist so, wie es die Fans und vielleicht auch der Verein gerne bei den Männern auch hätte. So dieser Zusammenhalt, was in dieser Doku, glaube ich, so rübergekommen ist, dass die da, ja, keine Ahnung, gemeinsam was unternehmen und halt einfach Team Spirit zeigen und entwickeln. Also nicht so die 11 Millionäre, die
zufälligerweise zusammen auf dem Feld stehen.
Genau, sondern die miteinander angreifen. Und ich, das ist so ein bisschen lassen so ein bisschen den romantischen Fußballgedanken wahr werden.
Ich glaube, dass das aber allgemein so Frauenfußball-Ding ist, weil man halt nicht so viel verdient, weil man sich vielleicht dann selber gar nicht so rausnehmen kann aus diesem ganzen Miteinander, weil man sich vielleicht nicht die ganze Familie herholen kann und oft auch ja, viel jünger ist und nebenbei halt auch viel, in Anführungszeichen, Freizeit hat, wenn man nicht gerade studiert oder so. Und die machen halt dann wirklich viel gemeinsam, kochen, zeigen sich die Stadt, bringen sich das Ganze näher, was du halt bei den Herren nicht hast, weil da hat eigentlich quasi jeder ja seine eigene Bubble, in der er ein bisschen lebt und seinen eigenen Lebensschwerpunkt gefühlt. Und das hängt vielleicht damit auch zusammen, dass die noch nicht so, in Anführungszeichen, verwöhnt sind wie die Herren. Aber man merkt schon auch, wenn man am Campus unterwegs ist, wir haben jetzt ja heuer mal der zweiten Mannschaft zugeguckt, da sind dann die Mädels von der ersten teilweise dabei oder von der U17 und dann ist da die ganze Interaktion halt ganz andere gefühlt, zumindest so als Außenstehender, wenn man das sieht.
Beides, glaube ich, bei den Männern auch schon oft gesehen habe, dass viele Profis den Amateuren zusehen. Und ja, ich finde das generell toll, wenn sowas stattfindet, auch mit Basketball zum Beispiel. Also man sieht ja da immer wieder Profis, die dann beim Basketball zuschauen. Also das finde ich ist auch extrem wichtig. Also nicht bloß Spieler haben, die einfach gut Fußball spielen können, sondern die sich auch irgendwo identifizieren mit dem Verein und nicht bloß mit ihrer Mannschaft und beim nächsten Angebot wieder weg sind. Ich glaube, sowas ist schon wichtig. Und gerade in Zukunft, wo du sagst, du kannst mit den Summen immer mitgeben, ist, glaube ich, dieser Team-Spirit, wenn du den entwickelst, oder dieser Vereins-Spirit vielleicht sogar, extrem wichtig.
Ja, ich denke, zumindest meine Meinung, auch diese Gemeinschaftsgesten, die jetzt gezeigt wurden, ich glaube, das war gleich beim nächsten Heimspiel, wo die anderen Spielerinnen transparent ausgerollt haben für Maler Groß. Das wirkt für mich halt auch nicht wie eine Marketingmaßnahme. Das wirkt nicht durchorchestriert. Es ist vielleicht so ein bisschen rough an den Enden. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, da hat jetzt irgendwie eine PR-Company was gemacht, sondern es wirkt halt sehr echt. Und da geht es mir ein bisschen wie dir, Stefan. Da springt, macht mein Fußballromantikerherz so einen kleinen Sprung, weil du denkst, okay, 11 Freundinnen müsst ihr sein. Ist jetzt vielleicht auch nicht immer realistisch, aber vielleicht ein bisschen realistischer, wie es leider bei den Herren teilweise ist, nicht immer. Wobei, kleiner Widerspruch, ich glaube, es hat nicht jeder seine eigene Bubble. Dass Harry Kane in München angefangen hat, hat er ja seinen Integrationsbeauftragten Thomas Müller. Der ist ihm, glaube ich, nicht von der Seite gewichen. Aber prinzipiell natürlich, ja, absolut richtig. Dann würde mich aber noch auf der sportlichen Seite interessieren. Alex, da haben wir ja auch schon vor, ja, damals, als das war, kurz drüber gesprochen. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen uns aufschlauen. Die Vertretung von Maler Groß im Tor, Ena Mahmutovic, ist er jetzt auch keine ganz schlechte. Da hast du, glaube ich, die Meinung gehabt, das könnte auch eine potenzielle Nummer 1 sein.
Ja, die war am Anfang von der Saison verletzt, glaube ich. Also ist nicht so gut reingestartet bei Bayern. Ich glaube, ich weiß nicht, was war. Ob es nicht sogar muskuläre Probleme waren. Da bin ich jetzt sogar überfragt. Aber mich hat es damals gewundert, dass sie geholt haben, weil die doch bei Duisburg eigentlich die klare Nummer 1 war. und auch wenn die damals abgestiegen sind, eigentlich für den Klassenerhalt viel gemacht hat für das Team und ja, die Mannschaft eigentlich da mitgetragen hat. Ist natürlich als junge Torhüterin auch irgendwie immer leichter, dich zu beweisen, wenn du in einer Mannschaft spielst, die an sich nicht so die super gute Abwehr hat, beziehungsweise halt jetzt nicht spielerisch oben mithält, weil du halt einfach meistens mehr Momente hast zu glänzen und der Druck halt einfach nicht auf deiner Seite ist. Man hat es, glaube ich, jetzt im Nationalmannschaftstrikot gesehen, dass sie halt trotzdem noch eine junge Keeperin ist.
Gestern das Spiel gegen, du sprichst Italien,
der Torwartfehler, beziehungsweise ja, sie hat bei beiden jetzt nicht so mega gut ausgeschaut. Aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Wir waren einmal im Stadion und dann habe ich zum Tom noch gesagt, Amala Groß ist manchmal für die ein oder andere Slapstick-Einlage bekannt. Und kurze Zeit später kam die dann auch. Sie hat dann aber, glaube ich, auch noch einen Elfmeter gehalten. War das gegen Barcelona, glaube ich, damals. Ja. Und von dem her, du kannst quasi sagen, sie haben sich jetzt eigentlich vom Niveau her einen guten Maler Großersatz geholt, weil es sind beides, glaube ich, Torhüterinnen gewesen, die noch nicht komplett reif und fertig sind. Aber sie haben ihnen scheinbar die Zeit zur Entwicklung gegeben.
Aber habe ich das jetzt, Entschuldige, richtig verstanden, dass die Maler Groß noch fit war, als die Mamutovic geholt wurde? Weil da ploppt bei mir natürlich schon sofort der Alex Nübel auf. Das war ja damals, finde ich, eine relativ unglückliche Geschichte, dass ich ja potenziell die Nummer 1 bei den Herren war sie so, hol, den dann auf die Bank setze und mir dann einen Ärger vorprogrammiere. Dass jetzt das so gekommen ist, dass die Mamutovic Nummer 1 ist derzeit, das ist ja einfach diesen unglaublichen Pech der Maler Groß zu schulden, dass die jetzt erkrankt ist. Aber normalerweise wäre es ja wahrscheinlich auch so gewesen, dass eine der beiden dann Stammkeeperin gewesen wäre und die andere wäre extrem unzufrieden auf der Bank gesessen.
Ich kann mir vorstellen, dass sie es eventuell dann im Pokal eingewechselt hätten, beziehungsweise dass dann da irgendwie Abwechslung gewesen wäre. Die Mamutovic hat dann auch in der zweiten Mannschaft schon Spiele gemacht gegen die Spitzenteams, würde ich sagen. Ich glaube, gegen Union Berlin war sie dann gegen FC Bayern, für die FC Bayern Frauen, die zweite quasi auch im Tor. Ich weiß es nicht, wie lange sie das von der Maler Groß schon wussten im Verein. Ob da vielleicht auch schon mal irgendwie ein Thema diskutiert wurde, da kann man nicht hinter die Kulissen blicken. Da zu spekulieren, finde ich auch irgendwie schwierig. Ich meine, es kam ja anscheinend bei dieser Mandelentzündungsgeschichte raus oder vielleicht war das auch gar keine Mandelentzündung, das wird man nie erfahren. Aber ja, grundsätzlich haben sie sich schon eine potenzielle Nationalmannschaftsverhüterin dazugeholt und ich weiß nicht, ob der Ärger vorprogrammiert war, aber ich denke, dass sie dann schon erklärt haben, passt auf, die Stärkere, die im Training halt ihre Leistung bringt, die spielt halt dann auch. Und vielleicht hatte die Maler Groß im ersten Moment halt dann auch das Glück, dass die Ina Mamutovic verletzt war. Und jetzt kam es eben zu der Situation.
Aber ist ja, wenn man vielleicht trotzdem kurz auf die Nationalmannschaft schaut, total verrückt, was der Christian Wück momentan da treibt. Also jetzt gegen die Schweiz, glaube ich, hat nochmal eine andere gespielt. Und eigentlich die Berger ist ja... Der wird in eine Pause gegönnt, die erfahrene Stammkeeperin. Wie schätzt du da? Also da ist doch Hauen und Stechen vorprogrammiert irgendwo. Weil jeder erhebt doch da einen Anspruch irgendwie.
Ja, das ist, ich würde sagen, es ist Leistungssport. Letztendlich muss der Trainer dann entscheiden, wer die beste Leistung bringt. Dass die sich natürlich dann, denke ich mal, ein kleines Duell liefern werden, ist klar, wobei ich denke auch zum Beispiel, da sind die Rollen klar verteilt. Es gibt halt Torhüterinnen, die müssen erstmal beim Verein in ihre Rolle reinwachsen. Dann gibt es halt auch Keeperinnen, die jetzt beim Verein vielleicht nicht international die große Rolle spielen. Mhm. Und dann gibt es halt eben noch eine Berger, die halt jetzt auch in Amerika gerade eigentlich zur Torhüterin der Saison gewählt wurde, da eine hervorragende Leistung gezeigt hat, auch während den Olympischen Spielen jetzt eigentlich ein solider Rückhalt war. Dass die alle mal ihre Fehler machen, kann man drüber streiten, denke ich, ist der Fall. War auch bei einer Ann-Kathrin Berger mal so. Aber letzten Endes, denke ich, ist schon die erfahrenste. Und ich verstehe auch, dass man ihr nach der Saison jetzt in Amerika auch mal die Pause gibt. Die hat die Olympischen Spiele durchgespielt und ist dann direkt in die USA, war davor lang in England. Vielleicht braucht sie auch. Ich glaube, da war auch von Knieproblemen mal kurz die Rede, von dem her. Ja, aber ich denke, dass die Mamutovic jetzt erstmal beim FC Bayern, denke ich, schauen muss, dass sie da reinwächst und dann kann man von der Nationalmannschaft reden.
Ja, dann schauen wir mal auf den FC Bayern, beziehungsweise die FC Bayern Frauen in der Liga, in der nationalen Liga. Ich habe mir die Tabelle mal kurz rausgeschrieben und ich glaube, hätte vorab vielleicht weiß nicht, Alex, ob du vorab vermutet hättest, dass es so eng ist. Auf Platz 1 in der Tabelle nach 10 absolvierten Spielen aktuell die Wolfsburgerinnen mit 25 Punkten und einer Tordifferenz von plus 19. Auf 2 die Eintracht aus Frankfurt mit 23 Punkten, eine Tordifferenz von plus 27, also nochmal 8 besser als Wolfsburg. Bayern auf 3 ebenfalls mit 23 Punkten und genauso wie Wolfsburg mit plus 19 bei der Tordifferenz. Und Bayer Leverkusen auch mit 23 Punkten aus den 10 Spielen auf Platz 4. Also Platz 1 bis 4 sind genau 2 Punkte auseinander und das sind zwischen 1 und 2, 3, 4 die 2 Punkte. Und ja, super, super enges Ding. Gefühlt war es in den letzten Jahren immer so, naja, Wolfsburg und Bayern liefern sich den Zweikampf an der Tabellenspitze. Mal hat der eine das bessere Ende für sich, mal der andere. Jetzt scheint es, ja, keine Ahnung, enger geworden zu sein. Vielleicht ist die Spitze auch breiter geworden. Erste Frage, Alex, in deine Richtung. Ich weiß, es ist ein Herzensverein von dir. Was geht da mit der Eintracht ab?
Kann ich ganz kurz, bevor du antwortest, darauf verweisen, wir haben ja kurz nach Saisonbeginn haben wir eine Folge gemacht. Und da kann ich mich erinnern, dass du dich auf einen Startzielsieg festgelegt hast, des FC Bayern, und hast eigentlich gemeint, dass die Wolfsburgerinnen überholt haben und die haben ja mit Oberdorf eben die wichtigste Spielerin verloren an den FC Bayern, und andere Spielerinnen wie die Alex Popp sind ein bisschen in die Jahre gekommen über den Zenit, aber jetzt sind sie auf einmal wieder auf 1. Das war ja der erste Verein, der den Bayern-Frauen heuer Niederlage beigebracht hat. Also im Supercup haben sie nur gewonnen, die Bayern-Mädels, und jetzt dann in der Liga dann, ich glaube, 2-0 verloren, oder? 2-2,
ja. Mhm.
Das stimmt. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Wolfsburg nicht den schönsten Fußball spielt, aber müsste es denn nicht, um Erster zu sein? Wenn es mich gefragt hätte, hätte ich Bayern auf die 1 und Frankfurt tatsächlich auf die 2, weil ich finde, dass die eigentlich mit die schönsten Fußball mittlerweile spielen und auch mit der Mannschaft, die sie haben, sich da extrem weiterentwickelt haben, dadurch, dass sie wenig Zu- und Abgänge haben und immer nur punktuell auf Positionen halt ein bisschen switchen. Leverkusen überrascht mich tatsächlich ein bisschen, wobei das sich letztes Jahr schon ein wenig angebahnt hat, aber so extrem jetzt nicht. Und Bayern ist, habe ich gefühlt, ist teilweise einfach platt jetzt, vor allem zum Schluss hinten raus in der Saison. Du hast halt einfach Spielerinnen, die Nationalmannschaft spielen, die Olympia gespielt haben, die wieder auf Länderspielreise sind und die diese Dreifachbelastung gerade aktuell haben. Und dafür ist der Kader, wenn man die Verletzungen auch teilweise anschaut, die sie haben, dann vielleicht doch noch nicht gut genug.
Okay, aber nochmal auf die Ergebnisse. Die waren jetzt halt tatsächlich in den letzten 2 Monaten, Oktober, November, eher durchwachsen. Also wir haben 2 knappe Siege, 1-0 gegen Köln und 3-2 gegen Leverkusen. Wir haben die Niederlage gegen Wolfsburg mit 0-2. Und dann haben wir 2 Unentschieden, nämlich 1-1 und 2-2 gegen Eintracht Frankfurt und gegen den SC Freiburg. Am letzten Spieltag jetzt ein 5-0 gegen Jena, wobei ich weiß nicht, ob das der ganz große Maßstab ist für die FC Bayern Frauen. Trotzdem, das ist, keine Ahnung, das ist ein bisschen weniger souverän, als ich es vermutet hatte oder gehofft hatte. Wie schätzt ihr das Leistungsvermögen der Mannschaft ein? Also langt es noch, um dann am Ende trotzdem bei der Meisterschaft mindestens eine gute Rolle mitzuspielen, vielleicht sogar das Ding zu holen?
Aber du musst ja sagen, die haben ja, also begonnen hat die Saison ja ganz anders. Also
begonnen hat sie
ja
anders.
Ein Kontersieg nach dem anderen.
Das waren jetzt nur die letzten 2 Monate.
5-2, 5-1, 4-0.
Genau.
5-2 gegen Arsenal in der Champions League. Also warum, ja, Alex, warum der Einbruch?
Vielleicht haben sie weniger Standards gekriegt.
Nee, aber ich meine, es ist ja, ich kann ja Saison beginnen mit ja, normalen Siegen, aber die haben ja alle überrollt, hat man den Eindruck gehabt. Und dann erst nach dem Wolfsburg-Spiel war plötzlich so ein Cut drin.
Ich glaube, dass das einerseits ein bisschen eine Kopfsache ist und wie gesagt, ich glaube, dass die andererseits wirklich mal Platz sind. Du musst überlegen, das ist jetzt ein Verein, gut, die haben jetzt zumindest die Infrastruktur, dass die da medizinisch nachrüsten können und auch im Athletik- und im Physiotherapiebereich. Trotzdem sind die Spielerinnen, die haben eine EM gespielt, dann haben sie das Jahr drauf eine WM gespielt, dann waren jetzt die Olympischen Spiele, dann hast du den normalen Ligabetrieb, jetzt haben sie den Champions League-Modus ja ein bisschen angepasst, dadurch ist die Belastung höher, dann spielst du DFB-Pokal und die sind alle irgendwann einmal verletzt gewesen und haben alle ihre Wehwehchen und ich finde, man merkt es auch in der Stanway an, die spielt trotzdem solide, aber irgendwie so richtig dieses Spritzige und so vom Kopf her auch immer da sein, ist, glaube ich, extrem anstrengend. Und jetzt kommt vielleicht das, was sie auch letztes Jahr kurz vor der Winterpause so ein bisschen hatten.
Dieser Durchhänger.
Ja.
Aber Wolfsburg ist ja auch gespickt mit Nationalspielerinnen und haben ja auch die Champions-League-Belastung.
Ja, aber jetzt, wenn du dir die Wolfsburger Nationalspielerinnen anschaust, das ist ein bisschen zurückgegangen. Die haben jetzt auch nicht so die krassen Einsätze wie die Bayern-Spielerinnen. Auch im Verhältnis sind, glaube ich, jetzt viel mehr mittlerweile Bayern-Spielerinnen in der Nationalelf. Und ich glaube schon, dass du das merkst. Und natürlich kommt auch der Druck wahrscheinlich von außen dazu, den sie sich vielleicht selber als Team ein bisschen machen, auch wenn sie wahrscheinlich sagen würden, sie schütteln das ab. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich dann eine andere Rolle ist und auch von der psychischen Belastung her nochmal was anderes, wie wenn du jetzt der VfL Wolfsburg bist, der jetzt eigentlich so diese Wachablösung ja ein bisschen abwenden kann. Und ja, der Fußball, den die spielen, ist jetzt auch nicht immer schön gewesen. Also die schauen jetzt auch in der Champions League zum Beispiel nicht so gut aus wie die Bayern-Damen, muss ich sagen. Und von dem her bin ich auch gespannt, wie lange Wolfsburg mit dem Fußball durchkommt. Kann sein, dass sie es schaffen, aber...
Ich glaube, ich sind ja im DFB-Pokal gerade durchgerutscht jetzt im Achtelfinale. Knapp an der Blamage vorbei. Aber ja, ich habe schon so den Eindruck, dass die Bayern-Frauen am Ende der Saison ganz oben stehen werden. Die Frage ist halt nur, ob jetzt dieser Durchhänger dadurch bedingt ist, dass jetzt so Leute wie die Oberdorf und die österreichische Nationalspielerin, die sie auch...
Oder wen meinst du?
Nee, die andere, die Naschenweng. Naschenweng, die haben sogar das Kreuzband gerissen.
Hat sich letztes Jahr schon das Kreuzband gerissen. Ja, die sollte jetzt dann, glaube ich, in der Rückrunde auch wieder zurückkommen. Ja. Ich denke auch, dass die angreifen will, weil die will die EM, denke ich, für Österreich auf jeden Fall auch spielen, wenn sie sich jetzt... Haben sie sich jetzt qualifiziert? Da bin ich nur... Die müssten jetzt irgendwann, glaube ich, Playoffs gespielt haben.
Weil die Oberdorf, man kann das so nicht sagen, weil sie hat ja eigentlich noch kein Spiel für die Bayern gemacht.
Nee, du kannst nicht sagen, dass ihnen die Oberdorf fehlt. Ich glaube, du kannst sagen, dass ihnen vielleicht einfach diese Auswechselspieler, die vielleicht andere Mannschaften auch in England oder in Spanien haben, bei den Top-Clubs einfach vielleicht ein bisschen fehlen, dass sich der Strauß vielleicht auch nicht immer traut, die Auswechselspielerinnen so mitzunehmen. Dann hast du natürlich eine Sydney Lohmann, die ist schon immer verletzungsgeplagt. Jetzt ist eine Linda Dahlmann wieder da, die ist ja eigentlich richtig stark. Eriksen hat schon wieder Probleme und dann fallen die halt nach und nach immer wieder Stammkräfte aus und diese Belastungssteuerung ist, glaube ich, dann extrem schwer einfach, dass du da immer alle, ich meine, Lea Schüller sagt selber, sie will zurzeit keine 90 Minuten spielen. Also wenn die Aussage von der Spielerin kommt, ich weiß nicht, ob sie so kam, aber es ist ja schon von der Belastungssteuerung her so bei ihr eingeplant, dass sie eigentlich jetzt eher von der Bank kommt und das liegt nicht an ihrer Leistung, sondern weil sie halt einfach scheinbar gerade den Fitnesszustand nicht hat. Oder Fitnesszustand vielleicht schon, aber halt einfach das gerade nicht körperlich.
Also das heißt, eine Winterpause käme jetzt dann irgendwann mal gerade recht?
Ja, ich würde es ihnen jetzt mal wünschen, dass sie das sich jetzt einfach mal erholen können, alle miteinander.
Und vom Potenzial her, wie du hast vorhin schon gesagt, Eintracht Frankfurt spielen attraktiven Fußball. Leverkusen hat dich ein bisschen überrascht, aber glaubst du, dass eins von den beiden Teams auch tatsächlich so viel Pfeile im Köcher hat und da am Ende noch vorne im Wörtchen mitzureden?
Ich glaube, Leverkusen ist jetzt echt Überraschung, dass die irgendwann vielleicht jetzt ein bisschen abbauen in der Rückrunde, kann ich mir vorstellen. Es ist halt auch eine junge Mannschaft, ich weiß nicht, ob sie es so durchziehen können. Da ist ja auch eine Isländerin dabei, die eigentlich nächstes Jahr dann wieder zurück zu den Bayern soll, die da extrem viel Leistung bringt. Und ansonsten bei Eintracht Frankfurt kommt drauf an, wie die Stimmung ist und wie sie es weiterhin durchziehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass die auf jeden Fall unter den Top 3 bleiben und da den einen oder anderen eben noch ärgern werden, Bayern oder Wolfsburg. Bei Frankfurt finde ich halt die Nachwuchsarbeit auch extrem gut. Die haben sich ja mit der Michaela Specht, der Spielertrainerin für die U20, geholt, haben mit der Fritzi Komp auch eine, die halt eigentlich vom BFH, also von Bayern eigentlich abgezogen wurde, um diese Nachwuchsteams zu trainieren. Und da merkst du halt, dass sie auch von unten immer wieder Spielerinnen hochholen. Macht Bayern mittlerweile besser, bei Wolfsburg vermisse ich das tatsächlich immer noch ein bisschen. Und man weiß ja nicht, wie lange da die Finanzen dann noch so gut sind im Verein, dass sie das noch so durchziehen werden. Weil der Unterbau, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da die Spielerinnen aus den eigenen Reihen oder den Nachwuchsteams eine Chance bekommen haben die letzten Jahre.
Weiß man da was? Also ich meine, dass der VfL Wolfsburg sowohl bei den Herren und bei den Damen vielleicht sich auf etwas andere Zeiten einstellen muss, was die Schecks vom Volkswagen angeht, liegt jetzt nahe, aber weiß man da schon irgendwas Konkretes?
Ja, aber es ist ja eigentlich offensichtlich, wenn sie die Perspektivspielerin schlechthin mit der Lena Oberdorf ziehen lassen. wenn sie da nicht dagegen halten können. Also wenn Wolfsburg jetzt so finanzkräftig wäre wie die letzten Jahre, dann hätten sie ja wahrscheinlich gesagt, nee, die bleibt schon bei uns.
Ich weiß gar nicht, ob es bei Alina Oberdorf so um die Finanzen ging oder eben um die Spiele, die der Verein hat, weil ihr wurde ja schon auch nahegelegt, dass sie beim
Man kann doch auch mit Gold jemanden von einer Spielidee überzeugen.
Ich glaube tatsächlich, dass sie da im Frauenfußball, ja, bestimmt.
Oder mit Autos oder so.
Aber ich denke, dass die da wirklich auf sich selber als Sportlerin schaut. Und ich glaube auch, München hat halt auch ein bisschen mehr herzugeben als Wolfsburg leider. Da glaube ich, ist allein Geld dann nicht immer nur das ausschlaggebende Argument.
Also von der Attraktivität der Stadt, oder? Das ist ja den Wolfsburger Männern schon mal zum kannst du dich da erinnern, vor Jahren war doch mal, hätte doch ein Stürmer vom HSV nach Wolfsburg wechseln sollen und dann ist gescheitert am Veto seiner Frau, weil die gesagt hat, was will ich in Wolfsburg?
Ich war da auch schon zweimal, wir haben da schon Turniere gespielt beim VfL.
Und, schöne Stadt?
Also wirklich, ich glaube, das schönste ist das Stadion. Also,
ja, das ist nicht ganz hässlich, oder?
Es war schon cool, es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, aber wir haben halt aus dem Hotel und im Stadion nicht so viel gesehen, aber es war jetzt auch, glaube ich, nicht so viel anzuschauen, muss ich wirklich sagen.
Wenn man sich jetzt nicht gerade für Autos interessiert, ich glaube, dann gibt es dort schon was zu sehen, aber ansonsten wahrscheinlich.
Ja gut, mit 14, 15.
Mit 14, 15 interessierst du dich jetzt nicht für den neuen GTI, schon verstanden. Na, dann schauen wir mal, wie das rausgeht in der Liga am Ende. Aber dieses Gefühl, dass generell so, also Freiburg würde ich jetzt mal auch noch mit reinnehmen, gegen die hat Bayern ja auch in der Liga nur unentschieden gespielt und im Pokal knapp gewonnen, 2-1. Täuscht mich das Gefühl, dass so die Spitzenteams, die Spitzenfrauenteams in Deutschland, dass das so ein bisschen näher zusammenrückt?
Ich glaube, insgesamt drückt es näher zusammen, weil das Niveau insgesamt steigt, weil die Vereine auch mittlerweile ein bisschen mehr investieren. Ich glaube, das siehst du auch, weil du fast nur noch halt Männermannschaften im Hintergrund hast, die halt dann schon ein bisschen, ja, die Infrastrukturen zumindest verbessern. Das ist ja nichts anderes wie in England. Da hast du es ja genauso. Und es ist auch, denke ich, wünschenswert, weil sonst hast du irgendwann sowas wie in Spanien, dass eben Barcelona und vielleicht noch Real Madrid da oben ihr Ding durchziehen und ihr ganzes Leistungsvermögen und ihr Potenzial eigentlich in die Champions League bringen müssen und wollen, weil die Liga an sich jetzt nicht so fordernd ist. Und das ist natürlich auch wichtig, dass die Attraktivität der Liga einfach gegeben bleibt durch Spannungsfelder, durch das sportliche Niveau, um vielleicht auch das Ganze wieder attraktiver für Spielerinnen aus dem Ausland zu machen. Und von dem her finde ich es nicht verkehrt, wenn die Mannschaften da zeigen, was sie können und auch international dann glänzen, bis jetzt eigentlich sich gut präsentiert haben und insgesamt das sportliche Niveau halt besser wird.
Ich glaube, dass bei den Frauen die Erfolgshistorie vom FC Bayern natürlich bei Weitem jetzt ausgeprägt ist wie bei den Männern. Das heißt, auch in schwächeren Phasen ist es ja oft so, dass wenn du in fremden Stadien einläufst bei den Männern, dass da die Mannschaft dann schon in Ehrfurcht erstarrt. Und ich glaube, bei den Frauen ist ja das erst jetzt die letzten Jahre so gewesen, dass die so ein bisschen nach oben gestrebt sind und an Wolfsburg vorbeigezogen sind oder zumindest gleichgezogen sind. Und ich glaube, dass dann für andere Teams trotzdem einfacher ist, in diesem Konzert mitzuspielen, weil ich kann mich schon erinnern, wir haben eigentlich vor Saisonstart gesagt, dass auf den Zweikampf herauslaufen wird. Und ja, ich kann mich erinnern, du hast zwar Frankfurt und ich glaube auch Freiburg kann es sein erwähnt, aber dass die jetzt, oder Frankfurt auf jeden Fall, aber dass die letztendlich jetzt so stark dann performen. Ich meine, man merkt es, ich muss immer wieder auf Nationalmannschaft zurückkommen. Ich meine, man kann jetzt davon halten, was man will, was der Victor treibt momentan, aber ich finde schon, dass das auch ein Zeichen dessen ist, dass eben viele junge, aufstrebende Spielerinnen sind, die großes Potenzial haben und der gibt ihnen eine Chance und die kommen ja dann aus Vereinen wie Frankfurt, Freiburg.
Ja. Und was wir dann heute bisher nur ganz am Rande gestreift haben, ganz kurz mal, das ist das Thema Champions League. Da sind die FC Bayern Frauen ja sehr gut reingestartet. War gleich mal am ersten Gruppenspieltag ein 5-2 gegen Arsenal. Das hat mich dann doch etwas überrascht, dass es so deutlich ist.
Ja, ich habe das Spiel gesehen und am Anfang war ich eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, Arsenal stand extrem hoch. Also hat auch Bayern, also man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, sie pressen gar nicht so gern an gegen die Mannschaft jetzt. Und irgendwann ist ihnen, hat es dann einen Klick gemacht bei Bayern und dann lief's. Und dann wusste Arsenal, glaube ich, auch nicht so recht. Und was halt wirklich die Stärke ist, die Saison, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, die sind halt so stark, was hohe Bälle, Flanken, Ecken, diese ganzen Standards von der Seite, Vigostotja oder auch Hansen sage ich schon, Harder.
Das war das Hattrick-Spiel von ihr,
brutal,
oder?
Ja. Also da glaubt man, das glaubt man gar nicht, wenn man die so spielen sieht, wenn die ja eigentlich so schön elegant am Ball ist, dass die dann auch einfach so kopfballstark ist. Das ist eigentlich eine immer noch sehr gute Spielerin und das macht Spaß, ihnen zuzuschauen. Und da holen sie sich, denke ich, dann auch ihr Selbstbewusstsein, weil sie immer wissen, es geht eigentlich nochmal einer. Und ich meine, da war es ja dann auch so, dass sie die Anschlusstreffer gekriegt haben und sich eigentlich jetzt auf Augenhöhe befunden haben. Und trotzdem war es dann eigentlich ein recht klares Ergebnis, muss ich sagen.
Wie schätzt du Arsenal generell ein? Welches Niveau haben die?
Ich finde, das ist eigentlich eine gute Mannschaft. Also gespickt mit englischen Nationalspielerinnen, dann hast du diese Australierinnen, dann gibt es noch zwei, drei Schweden. Also es ist jetzt keine Mannschaft, die man einfach mal so unter den Tisch kehrt, sozusagen. Sondern
in der Gruppe einen Punkt nur hinter den Bayern. Bayern 10, Arsenal 9 Punkte.
Also da gibt es schon auch, also da gibt es natürlich auch gestandene Spielerinnen. Das ist für mich auch so ein bisschen das Pendant vom Team her irgendwie zu den Bayern-Frauen. Die machen auch viel in die Richtung, was jetzt ja klar die Vermarktung angeht, aber man merkt auch, dass sie da einfach Bock drauf haben, dass das auch so eine Gruppe ist, die einfach untereinander funktionieren und dass da was dahinter ist. Die hatten jetzt auch Probleme mit dem Trainer, ich glaube, den haben sie jetzt auch entlassen. Kann jetzt natürlich auch sein, dass die nochmal besser werden, weil jetzt ein Konfliktzentrum quasi weniger da ist. Ich will mich nicht wundern. Und da gibt es natürlich auch Katie McCabe, Leah Williams, die sind da schon ewig. Mit denen kann man sich, glaube ich, auch als Fan ganz gut identifizieren. Und das sind auch welche, die stecken nie ein, die geben da immer alles für. Von dem her.
Also das heißt, das ist nicht unbedingt zu erwarten, dass vor allem, wenn jetzt beide eigentlich schon vorzeitig qualifiziert sind, dass das Rückspiel gegen Arsenal dann noch ähnlich deutlich wird?
Glaube nicht. Ich glaube, auch Arsenal gibt sich das nicht nochmal so, muss man ehrlich sagen.
Wen schätzt du eigentlich neben Arsenal europäisch noch stark ein? Also findest du, dass Barcelona eine Stufe höher steht als die ganzen Teams? Ich meine, die haben jetzt die letzten 4 Jahre, glaube ich, 3-mal die Champions League gewonnen. Also ist da ein Riesenunterschied oder sind die trotzdem alle auf einem Level? Und wer ist da in Europa noch dabei?
Ja, Barcelona hat schon irgendwie nochmal eine eigene Klasse. Ich glaube auch, weil sie so kaltschnäuzig sind mittlerweile. Die wissen halt einfach genau, wie sie das Spiel durchziehen müssen. Und das ist halt einfach auch eine Truppe, die wenig verändert wurde in den letzten Jahren. Wolfsburg war damals schon fast so weit, aber dann haben sie es halt eiskalt gedreht. Also man merkt halt schon, dass die extrem viel Ahnung haben, extrem viel Bock haben und es extrem viel gut können und da vielleicht schon nochmal vom Niveau her ein bisschen besser sind. Wer mich momentan ein wenig enttäuscht, sind die französischen Teams, Lyon und Saint-Germain, Paris. Also da finde ich, kriegt man wenig mit, was vielleicht auch gut ist, weil früher war das immer recht. Ja, recht, war schon viel auch Zickenkrieg, muss man schon sagen, innerhalb der Vereine. Da hast du immer viel mitgekriegt. Vielleicht ist das jetzt einfach ruhiger geworden und sie spielen in Stiefel. Aber ja, das Leistungsgefälle, ich würde schon sagen, dass die Mannschaften aus England und Barcelona mit so die Favoriten sein werden. Kann schon sein, dass Olympique Lyon oder PSG wieder mit einsteigen, aber.
Lyon mit 2 deutschen Spielerinnen.
Ja, Debrez und Marushan, wobei Debrez, glaube ich, gar nicht mehr so viel spielt. Die letzten Spiele, was ich gesehen habe, war sie immer eher Auswechselspielerin.
Okay.
Kannst aber nie sagen. Also vielleicht rotieren die auch durch. Das weißt nicht. Es findest halt immer gut, wenn der Kader breit ist, weil du dann diese Belastungssteuerung einfach besser machen kannst.
Mhm.
Lyon allerdings in der Gruppe A mit 4 Siegen aus 4 Spielen.
Ja.
Tabellenführer in der Champions League. Aber das heißt, Barcelona wäre für dich dann trotzdem einer der Top-Favoriten auf den Champions League-Titel und dahinter die üblichen Verdächtigen, also keine Ahnung, Lyon, Chelsea.
Chelsea ist immer so eine Wundertüte, finde ich. Aber ja, Lyon, Chelsea, Barcelona, vielleicht auch Bayern, aber da müssen sie sich, glaube ich, da müssen alle zu 100% fit sein, da muss alles passen, glaube ich. Also sie wollen es zwar, glaube ich, gern, aber ich glaube, bei ihnen gewinnt dann echt, also da gewinnen nicht die Einzelspieler, sondern das Team. Das muss man halt bei Barcelona sagen. Da kannst du natürlich nochmal 2, 3 rausheben.
Wann ist denn in der Frauen-Champions League die entscheidende Phase mit Viertel-Halbfinale ist. Also
wie bei den Herren.
Wie bei den Herren.
Ja.
Also ich habe gelesen, dass die Lena Oberdorf zum Beispiel hofft, Ende Februar, Anfang März wieder im Mannschaftstraining zu sein. Das könnte ja dann für diese Phase reichen. Und ja, also das ist ja trotzdem auch ein Mosaiksteinchen dafür, dass du am Ende der Saison dann vielleicht nochmal zu großer Leistungsstärke aufläufst.
Du musst halt immer schauen, wie bei dir die Reha läuft, aber und wie die dann im Team auch ankommen. Wobei fußballerisch hat es ja einfach drauf, dann lässt sich nicht drüber streiten. Kann man nie sagen. Es gibt Spielerinnen, die sind nach 9 Monaten wieder so fit wie nochmal was. Und dann gibt es andere, die brauchen halt einfach noch von dem her. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Oberdorf setzen würde. Ich glaube, ich würde tatsächlich mehr mit der Naschenwing rechnen, dass die wieder zurückkommt, weil die einfach ein bisschen eher dran war. Und das macht natürlich schon viel aus. Und es gibt ja auch diese Regel, wenn man sich das Kreuzband reißt, dann ist es eigentlich so das erste halbe Jahr mit am festesten. Und dann kommt diese Umstrukturierung im Knie, die halt dann einfach losgeht. Und dann muss man halt auch wieder extrem aufpassen. Und gerade bei so jungen Spielerinnen, ich meine, Julie Gwynn war auch so ein Beispiel, dann ist halt das Risiko, dass du dir dann auch im zweiten Knie was tust, oft hoch, weil natürlich die Belastung oft auf das andere Knie auch irgendwie mit abfärbt sozusagen. Also du schonst natürlich dann schon auch, ja.
Extrem auffallend beim Frauenfußball, dass sehr viele Spielerinnen sich die Kreuzbänder reißen.
Ja, da gibt es verschiedene Komponenten. Das eine ist die biomechanische Begebenheit einfach des Körpers, die du halt einfach hast. Du halt andere Winkel und andere Strukturen. Und das andere ist halt einfach auch weibliche Hormone und so weiter. Also da schauen die Vereine mittlerweile auch drauf, dass da die Steuerung einfach passt vom Training her. Gibt halt einfach Zeitpunkte bei Mädels, wo ja die Gelenke, die Muskeln einfach weicher sind oder der Körper dann nicht so mitspielt. Und oft ist dann auch das Verletzungsrisiko einfach höher.
Dann schauen wir noch kurz auf das Restprogramm, beziehungsweise auf die restlichen Spiele, die Bayern noch in der Champions League absolviert hat in der Saison. Das war dann ein 2-0 gegen Juventus in Italien und dann ein 3-0 gegen, wir haben vorhin schon diskutiert, wie man die ausspricht, Vålerenga. Alex hat gesagt, ich soll sagen, die aus Oslo.
Ich habe keine Ahnung. Müssen wir Tuva Hansen fragen.
Ja, können wir gerne machen. Also dann haben wir auf jeden Fall das 3-0 in Norwegen. Und dann hat eigentlich, war mit dem 1-1 dann zu Hause gegen die Spielerin aus Oslo. Der Viertelfinaleinzug schon perfekt. Das heißt, jetzt müsste dann noch das Spiel Anfang Dezember, ich glaube nächste Woche am
12.
Dienstag und Mittwoch, was ist das?
Ich glaube, es ist der 12.
Heimspiel gegen Juventus anstehen und dann
12. 12. Donnerstag, oder?
Ja. Und dann haben wir noch quasi zum Abschluss der Gruppenphase dann noch das Spiel in London gegen Arsenal. Ja, da sind ja dann. Ist Arsenal auch schon durch? Ist Arsenal auch schon qualifiziert? Ich denke schon, oder?
Wenn sie jetzt nicht groß noch einen Fehler machen, ich bin mir nicht sicher,
sie könnten schon komplett. Sie könnten es noch versauen, aber es ist schon
eher unwahrscheinlich.
Also wenn sie jetzt, glaube ich, noch einen Punkt holen, dann sind sie durch, okay. Das heißt, das noch einigermaßen seriös zu Ende spielen. Und zwar im Idealfall so, dass es nicht noch weitere Verletzungen gibt oder dass die Belastungssteuerung überhaupt nicht klappt. Ja, und sich zwischendurch irgendwie in der Winterpause retten und dann schauen, dass man da ein bisschen regeneriert und wieder ein bisschen die Zellen auffrischt. Und da muss man mal gucken, wie es den Rest der Saison läuft. Liga finde ich tatsächlich wahnsinnig spannend. Wie ist es eigentlich? Habt ihr es auf dem Schirm? War jetzt hat die der Audi Campus, war es immer ausverkauft?
Nee. Also was ich jetzt gesehen habe, nein. Also man kriegt schon gut Karten. Champions League bin ich dann gespannt, vor allem wie es dann nächstes Jahr weitergeht, wenn die heiße Phase losgeht, ob sie es in die Allianz Arena verlegen oder ob sie sich wieder trauen, dass sie es am Campus machen. Kommt, denke ich, auch auf den Männerspielplan drauf an.
Also da wäre mir aber relativ sicher, gerade wenn der Gegner entsprechend namhaft ist, dass sie wieder in die Arena gehen.
Aber ich denke, je kälter die Temperaturen dann auch und ja, gegen Jena oder so war jetzt nicht so viel los im Verhältnis, logischerweise.
Ja,
aber die Spitzenspiele sind schon gut besucht.
Vor allem sind es halt viel, viel familienfreundlichere Anstoßzeiten. Teilweise 18:30 oder so. Also gerade die jungen Mädels, man hat ja gestern das Länderspiel, das war ja dann auch wieder 20:30. Aber in erster Linie sind halt einfach junge Kids, Jugendliche, die sich das anschauen, egal ob Männer oder Frauen. Und ja, haben wir ja schon oft gesagt, da sind diese Anstoßzeiten oft ärgerlich. Aber was wir jetzt überhaupt noch nicht besprochen haben, war der DFB-Pokal. Den finde ich nämlich extrem spannend, die Saison.
Na, dann schieß los.
Ja, wir haben da das letzte Mal drüber gesprochen. Da war ja, also das ist ja eigentlich sensationell. Ich weiß nicht, ob du das so am Schirm hast, Tom. Wolfsburg hat ja da 10-mal hintereinander, glaube ich, den DFB-Pokal gewonnen. Also ähnlich wie die Bayern bis vor kurzem mit der Meisterschaft. Und haben ja in der vergangenen Saison dann Bayern im Finale besiegt, die Bayern-Frauen.
Bitte, ja.
Und jetzt sind wir ja mittlerweile beim Viertelfinale angekommen und es sind nur zwei Zweitligisten dabei, aber ansonsten sämtliche Spitzenteams der ersten Liga. Und also das ist ja unglaublich spannende Konstellation, wie es da weitergeht.
Aber doch auch wieder ein Beleg dafür, dass dieses Feld näher zusammenrückt, dass das Niveau insgesamt gestiegen ist.
Ja.
Und es nicht mehr so wie früher ist, dass du sagst, naja, eigentlich gibt es pro Saison so ein paar Spiele, die sich lohnen, nämlich Bayern gegen Wolfsburg oder Wolfsburg gegen Bayern. Ja. Und ansonsten ist eh wurscht, sondern jetzt, ich meine, völlig egal, auch wenn da jetzt Eintracht gegen Freiburg spielt, ist auch spannend.
Aber DFB-Pokal interessiert jetzt die Alex nicht so, die surft gerade am Handy.
Ich schaue mir gerade die DFB-Pokal, das Achtelfinale nochmal an. Weil das wird ja auf Sky übertragen und das ist immer super, aber da kann man sich die Spiele immer nicht gescheit anschauen, das finde ich immer. Die TV-Rechte sind auch bei den Bayern-Frauen, sage ich schon, insgesamt im Frauenfußball mittlerweile so gestreut, dass es irgendwie nicht mehr so schön ist, sich da irgendwie mit großartig mit allen Wettbewerben irgendwie gleich immer auseinanderzusetzen zu können, würde ich sagen, weil man immer schauen muss, was wo läuft.
Aber Auslosung für Viertelfinale war noch gar nicht,
nee,
oder?
Nee, ich habe jetzt eben gerade geschaut.
Nee, das ist, ich habe mir es notiert, wird ausgelost am 15.12.
Aber der HSV ist noch dabei.
Ja, HSV, Gladbach,
die zwei Zweitligisten. Und dann, ja, ich meine, Mainz hat sich auch nicht so schlecht geschlagen gegen Wolfsburg und dann.
Aber immerhin Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Bayern, also wirklich
die, ja, es wird spannend.
Die obersten vier.
Hoffenheim ist da auch immer noch für was gut, also man kann da und das wird natürlich schon, ich bin gespannt. Ich hoffe jetzt nicht, dass dann HSV gegen Gladbach spielt in der nächsten Runde. Das wäre natürlich dann. Wobei dann ist zumindest ein Zweitligist Zweiter.
Ja, eben.
Ja, das ist wahr. Aber gut, wäre wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlich. Aber die Frage ist jetzt, die große Frage, sowohl im DFB-Pokal wie auch in der Liga, würdet ihr euch festlegen? Was glaubt ihr? Wer holt die Dinger?
Ja, nach der ersten Saisonhälfte finde ich, ist es jetzt schwierig. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch gedacht, dass Bayern relativ durchmarschiert, weil ich auch so der Meinung war, dass Wolfsburg so ein bisschen über den Zenit draußen ist und Frankfurt haben wir ja dann festgestellt, dass vielleicht noch nicht so weit sind, was aber tatsächlich der Fall sein könnte. Deswegen bin ich da vorsichtig. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, also aus FC Bayern Sicht, dass die sogar mit leeren Händen dastehen am Ende der Saison. Durchaus. Ich glaube schon, dass bei Wolfsburg so altgediente Spielerinnen wie die Alex Popp, die wollen es dann nochmal wissen. Ich meine, die hat jetzt ihre Nationalmannschaftskarriere beendet und legt jetzt den Fokus voll auf den Verein. Also ich glaube, dass das schon nochmal so einen Schub ergeben kann, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt schon fast am Ende der Karriere und jetzt hauen wir nochmal alles rein, was so ist. Schaust du jetzt nicht so überzeugt?
Ich habe gerade über die Bayern-Frauen nachgedacht. Also ich glaube, dass das ein Entweder-Oder wird. Also entweder werden sie Meister oder sie holen irgendwann jetzt doch einmal den DFB-Pokal. Aber ich traue ihnen nicht beides zu. Aber ich glaube nicht, dass sie am Ende der Saison ohne Titel dastehen. Vielleicht holen sie auch die Champions League. Das wäre natürlich schon extrem. Also dann...
Was sie ja noch nie geschafft haben.
Dann können sie von mir aus die anderen zwei Wettbewerbe, solange sie nächstes Jahr wieder Champions League spielen, auch vernachlässigen. Aber... Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es schön. Ich finde es aber auch gut für die Liga. Also alles andere ist auch immer langweilig.
Was hältst du denn eigentlich? Ich muss jetzt nur auf ein paar Namen zu sprechen kommen, von dem Gerücht. Wir haben vorher ganz kurz schon drüber gesprochen. Clara Bühl, Vertrag läuft aus, 2025. Es wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.
Also
realistisch sowas? Ich meine, klar, wenn es ablösefrei gehen kann, dieses Problem haben wir die FC Bayern Männer auch oft, dass sehr, meiner Meinung nach, viel zu viele Spieler, gute Spieler, ablösefrei in den Verein verlassen. Und ja, also als Barca würde man dann so eine Spielerin schon mal mitnehmen, wenn es nichts kostet.
Ja, du trainierst natürlich dann mit einer Putellas, mit einer Bomati, mit einer Mapillion. Das ist natürlich schon irgendwie wahrscheinlich auch für deutsche Nationalmannschaftsspielerin nochmal irgendwie wahrscheinlich trotzdem ein Schmankerl. Aber ich weiß halt nicht, ob sie sich einen Gefallen tut, weil ich denke, so gesetzt und das Standing, das sie hier gerade beim FC Bayern hat, wird sie in Barcelona nicht haben. Es gibt ja dann auch das Gerücht, dass eine Jule Brandt dann statt einer Clara Bühl kommen soll von Wolfsburg, weil die scheinbar auch nächstes Jahr ablösefrei zur Verfügung stehen würde.
Juli Brandt nach München, oder?
Ja.
Okay.
Also als Ersatz quasi. Bühl-Ersatz, aber das ist natürlich dann schon, also auch im Frauenfußball sind die Transfergerüchte mittlerweile angekommen. ich würde es mir wünschen, dass sie bei Bayern bleibt. Klar, ich meine, in dem Alter, wenn man sich nochmal weiterentwickeln will und wirklich auf dem Niveau spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht Spanien oder England auch für sie interessant ist. Aber letzten Endes,
in dem Alter sagst du 23?
Ja, also ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie noch so jung ist. Als ich mir das letztes Mal, habe ich extra nachgeschaut, wie alt sie jetzt ist. Die ist auch relativ früh zu Bayern von Freiburg gekommen. Und es kann schon sein, dass sie dann nochmal den nächsten Step machen will. Andererseits denke ich, ist sie bei Bayern, was den Stammplatz angeht, besser aufgehoben. Weil in Barcelona ist natürlich die Konkurrenz schon sehr groß und die haben auch eine gute Nachwuchsakademie.
Ja, aber glaubst du, das ist jetzt mehr oder weniger so ein bisschen ein Vertragspoker, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die pokert oder ob es wirklich da mehr um persönliche Interessen geht, dass man sagt, man will nochmal ein anderes Land, eine andere Stadt, einen anderen Fußball sehen. Da weiß ich aber auch nicht, wie es bei der privat ist, weil ich meine,
andere Sprache lernen.
Die ist ja nicht nur, die ist ja auch quasi nicht allein in Wolfsburg, sondern da ist ja auch der Partner dabei. Da kann es natürlich auch sein, dass das natürlich dann eine Rolle spielt, dass vielleicht Bayern da trotzdem die erste Wahl ist, wenn sich beide in München wohlfühlen. Ich weiß es nicht.
Und was mir auch aufgefallen ist, die brasilianische Verteidigerin, die Tainara, die ist ja verschollen seit Februar. Kannst du da was dazu sagen?
Ich habe die auch irgendwie gar nicht mal am Schirm gehabt. Also ich habe schon mal geschaut, was mit der ist, aber ich habe...
Weißt du auch nichts Näheres?
Nee, weil
man findet eigentlich nur, dass sie, ich glaube im Februar schon, sich verletzt gemeldet hat und der FC Bayern gibt auch nichts raus auf Nachfrage. Sagt, ja, Persönlichkeitsrechte, also ganz rätselhaft, was mit der ist.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie nicht die einfachste Spielerin, ich habe keine Ahnung. War jetzt keine schlechte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber so, man kriegt jetzt nichts mit, nee. Und sie haben ja dann, glaube ich, im Winter schon die Sembrand geholt gehabt. Vielleicht auch deswegen als Ersatz. Also von dem her, an Innenverteidigerin würde es ihnen jetzt nicht mangeln. Deswegen können ja einige spielen.
Und was mich auch noch sehr interessieren würde, wie schätzt du denn das Potenzial von den jungen Spielerinnen ein, die da momentan ja sehr für Furore sorgen? Also egal, ob das jetzt beispielsweise von Freiburg die Zikai ist, ob das eben von München die, was haben wir gesagt, Sedler, die Alara Sedler ist, 18 Jahre, sind jetzt alle nominiert worden, haben ihr Länderspieldebüt gegeben, obwohl ja die Sedler zum Beispiel bei den Bayern keine Stammkraft ist, oder?
Ja, mittlerweile, glaube ich, hat er sie schon wirklich am Zettel. Also sie hat jetzt öfters mal von Anfang an spielen dürfen.
Zentrale Mittelfeldspielerin, ja, oder? Großes,
gerade 18 geworden.
Großes Talent.
Insgesamt, glaube ich, hat da der deutsche Fußball gerade Glück. Also man muss die Spielerinnen halt dann auch einfach holen und ihnen eine Chance geben. Eine Franzi Kett ist ja die gleiche, die ist halt nur dauernd verletzt oder immer wieder verletzt, hat da wirklich Probleme, auch im Sprunggelenk jetzt, glaube ich, wieder gehabt. Da glaube ich, dass das irgendwann so eine kleine Sydney Lohmann wird, die halt ewig beim Verein bleibt, aber immer wieder Probleme haben wird. Ansonsten auch bei Frankfurt spielen Spielerinnen, die irgendwann jetzt, denke ich mal, hochkommen werden und da ihre Leistung zeigen. Und auch im Bayern-Nachwuchs oder in der U20 ist, denke ich, da auch noch ein Juwel unterwegs. Und auch eine Endemann, denen muss halt einfach irgendwann die Chance geben und auch in der Nationalmannschaft müssen die einfach reinwachsen.
Mhm. Ja, gerade weil du Endemann sagst, ich finde, dass die jetzt gegen Italien ein super Spiel gemacht haben, auch wenn es zwei sowas von, ich glaube, 200%ig lang nicht mal. Also die Chancen vergeben allein vor der Torhüterin, vor der italienischen, das war schon wirklich heftig. Aber ihre Antritte am rechten Flügel, ihre Dribblings, ihre Flanken, die waren schon wirklich alle ehrenwert. Also ich hab mir erst notiert gehabt, Zikai und Sedler, da habe ich so ein bisschen Vusiala-Vibes gehabt, wo man gedacht hat, bei den Männern, soll immer der Florian Wirtz jetzt zu Bayern wechseln, wäre der große Wunsch, dass er mit Musiala zaubern kann. Und dann haben wir gedacht, naja, die Sedler zusammen mit der Zikai, aber jetzt habe ich da so als Wunschpartnerin eher die Endemann, weil die wirklich, die hat mich da gestern echt überzeugt, von der Dynamik her. Das war, also es war schon einmal was anderes wie andere Dribblerinnen.
Ich denke jetzt nicht, dass der VfL Wolfsburg die nächste Spielerin an FC Bayern abgeben wird. Aber man hat schon ein paar gute Nachwuchstalente. Ich finde, man hat eine Zeit lang immer so ein bisschen gejammert, dass nichts nachkommt. Aber man hat auch eigentlich überlegen müssen, dass jetzt eine Lea Schüller, eine Clara Bühl, auch eine Julia Quinn, jetzt so nicht, also die waren ja auch immer gut und die mussten halt erst reinwachsen. Und jetzt hast du halt welche, die vielleicht durch das, dass sie beim FC Bayern einfach Stammkräfte sind, auch in der Nationalmannschaft mittlerweile gestanden und Erfolge hatten, dass du jetzt die Jüngeren auch einfach ein bisschen entlasten und ihnen die Zeit geben kannst. Und ich meine, Georgia Stanway, glaube ich, wurde auch gefragt, wer für sie mit das beste Nachwuchstalent ist. Und sie hat schon die zwei Bayern-Spielerinnen mit angedeutet damals und hat gesagt, vor allem eben die zwei, die jetzt Kett und Sedler, sind schon extreme Granaten, würde man jetzt mal sagen. Und ich meine, wenn das Georgia Stanway über die Nachwuchsspielerinnen sagt, und da waren sie ja in der Liga zwar nicht so präsent, dann zeigt es eigentlich eigentlich schon, dass sie gute Arbeit machen.
Alex, ich kam gerade mein Mikro entgegen. Aber ist das generell der Nachwuchsarbeit im Frauenfußball? ich kann gerade keinen Satz formulieren. Der Tom versucht jetzt gerade das Mikro zu reparieren, Scheiße. Das die Alex, ich wollte schon fast sagen, mutwillig zerstört hat. Jetzt hängt es irgendwie
Podcast-Sponsoring
runter. Okay, also
das steht dabei.
Nee, aber jetzt nochmal, also dass so viele wirklich talentierte Spielerinnen momentan vorhanden sind, hat das auch was mit der generellen Entwicklung im ja, Mädchen-Frauenfußball zu tun, dass jetzt sich das einfach als völlig normal etabliert hat. Also vor 20 Jahren noch warst du trotzdem ein Exot, wenn du als Mädel Fußball gespielt hast, zumindest in Deutschland. Und jetzt mittlerweile ist ein Sportart wie jeder andere für ein junges Mädel.
Ich glaube, dass die Akzeptanz für Mädels, die Fußball spielen, auf jeden Fall höher geworden ist. Ob die Förderung vom BFV oder vom DFB immer die beste ist und dass man ihnen immer erklärt, sie müssen so lange wie möglich bei den Jungs mitspielen. Da streiten ja viele drüber, auch dass jetzt die Nachwuchsbundesliga wieder abgeschafft haben und da gibt es schon irgendwie.
Ist da deine Meinung dazu mit den Jungs? Also zusammen mit den Jungs spielen? Weil ich persönlich finde es eigentlich schon für Mädels, die es drauf haben, die mithalten können, super Schule.
Ich denke mir halt immer, in anderen Ländern geht es auch, dass das nicht der Fall ist, in Amerika oder so. Die spielen auch nicht nur mit den Jungs oder gegen die Jungs und man müsste halt einfach die Mädelmannschaften so fördern und so stärken und das Niveau halt so hochhalten, dass sie nicht unbedingt nötig haben, mit den Jungs zu spielen, vielleicht gegen die Jungs, weil du einfach das dagegen lernen oder dagegen halten lernst. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, einer Spielerin mitzugeben, die, sagen wir mal, eine Auswahlmannschaft ist, wenn du jetzt zu einem Mädelverein wechselst, der mit in der höchsten Klasse spielt, dann bist du quasi, wirst du nicht mehr berücksichtigt. Soll es auch schon gegeben haben. Und da, finde ich, schwächt man halt den Frauenfußball auch wieder. Und von dem her finde ich das immer, es ist, finde ich, manchmal eine leichte Ausrede, sich einfach das rauszunehmen, dass man sagt, man lässt sie halt lieber bei den Jungs Ewigkeiten spielen und dann sollen sie halt zu den Bundesliga-Vereinen wechseln. Ich meine, die Scouting von den Bundesliga-Vereinen ist gut und sie holen sie dann auch oft in jüngeren Jahren schon und ziehen sie halt dann in die U20-Mannschaften mit rein. Aber auch Eintracht Frankfurt zeigt es, glaube ich, ganz gut, dass es halt auch anders geht. da sollte halt der Weg auch hingehen.
Aber am Land hast du schlicht und ergreifend auch nur die Möglichkeit gar nicht. Also ich sehe das ja für uns, also wir haben bei meinem Heimatverein, wir haben in der C-Jugend zum Beispiel, ich glaube, das ist die oberste die oberste Jugendklasse, da spielt ein Mädel noch mit, ist dort Kapitänin, ja, weil es halt einfach nicht genügend Mädelsmannschaften gibt, die vom Niveau her ähnlich sind. Es schaut vielleicht in Ballungsgebieten wieder anders aus.
Ja, ich finde es auch schwierig, weil zum Beispiel jetzt, ich kannte von uns die eine Tochter, die spielt jetzt beim FC Bayern, die ist halt jetzt ins Internat gewechselt, weil sie eben einen Kaderstatus in der Nationalmannschaft hat. Aber der Verein selber hat ja kein Internat für die Frauen oder Mädels. Da musst du halt dann schauen, dass die Eltern fahren. Und das ist natürlich dann schon schwer. Und wenn man sich jetzt, denke ich mal, Bayern, die U17 und die U15 anschaut, dann muss man das in Zukunft verfolgen, wie da auch die Spielerinnen hochkommen, weil oft wird halt dann zugekauft. Das ist halt wie bei den Männern auch, dass es nicht alle schaffen. Aber grundsätzlich finde halt, da muss man halt das irgendwie vom Verein her anders einfach strukturieren, beziehungsweise vom Verband, dass die Mädels halt die Möglichkeit haben, irgendwo anzukommen, weil auch jetzt bei unserem Land, ich meine, der nächstgrößere Verein wäre zum Beispiel der Club. Klar, also es wäre dann schon möglich.
Ja, wir sind schon zum Club.
Das ist das andere, aber es wäre möglich und man könnte mehr machen und man könnte auch die Vereine, die da wirklich drauf setzen, mehr fördern und dann dementsprechend eventuell auch mehr für den Frauenfußball tun. Aber wie gesagt, das ist ein eigenes Diskussionsthema. Da kannst du wahrscheinlich zwei Experten einladen und der eine sagt das und der andere sagt das. Ich weiß auch, dass die Bayern-Nachwuchstrainer da, glaube ich, nicht immer ganz so happy drüber sind, wie das läuft.
Ja.
Okay. Aber jetzt sollten wir mal Schluss machen.
Ja, damit ich das Mikro wieder festschrauben kann, das die Alex jetzt in der Hand halten muss. Ja, der Stefan hat mir vorhin ein bisschen weggeführt. Ich wollte eigentlich eure Prognosen haben. Jetzt hat nachdem 10 Spieltage gespielt sind in der Liga, Thema Meisterschaft, Pokal, Champions League, kann ich mal vorlegen. Champions League, ja, die absolute Überraschung ist möglich. Ich glaube es aber nicht, weil ich glaube, dass das Niveau auf europäischer Ebene einfach viel zu hoch ist. Also da bräuchten sie schon wirklich einen Sahnetag bei jedem einzelnen Spiel. DFB-Pokal, ich kann nur sagen, ich würde mich freuen, wenn den DFB-Pokal mal vielleicht, ja, eine Überraschungsmannschaft, das ist falsch, weil das sind alles Mannschaften aus der ersten Liga, das sind alles gute Mannschaften. Aber fände ich sogar ganz spannend für den Frauenfußball in Deutschland, wenn es mal nicht Bayern oder vor allem Wolfsburg wird mit dem DFB-Pokal. Meisterschaft, fände ich geil. Ist, glaube ich, nicht gesetzt. Es wird ein steiniger, wird ein harter Weg. Aber da sind noch viele Spiele zu spielen. Und ich glaube, wenn sie sich jetzt gut regenerieren in der Winterpause, dann sind die Möglichkeiten auf jeden Fall da, die Meisterschaft doch noch zu wuppen. Da würde ich dann am ehesten mein Geld drauf setzen. Alex?
Ja, ich setze nichts mehr auf irgendwas, nachdem ich mein Mikro hier gerade anschaue. Nein, ich bin definitiv für... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses Entweder-Oder. Also Champions League nein und Meisterschaft würde ich ihnen gönnen, auch ein zweites Mal, weil ich einfach die Mannschaft sehr gern mag. Aber wenn es mit dem Pokal klappt, bin ich auch zufrieden.
Nimm mal, was kommt.
Also ich setze mal darauf, dass wirklich im Frühjahr dann das Personal nochmal aufgewertet wird durch Spielerinnen, die zurückkommen. Und dass das der Mannschaft dann hinten raus nochmal den nötigen Schub gibt. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, also Champions League bin ich bei dir, Tom. Ich glaube, da hängen die Trauben noch ein bisschen zu hoch. Aber ich könnte mir durchaus das Double vorstellen. Also letztes Jahr war es ja fast, hätten sie es ja fast geschafft. Und ich denke schon, dass die Mannschaft an sich dann sagt, okay, wir wollen uns da nur steigern und ich glaube, dass drin ist.
Okay, einmal Meisterschaft oder Pokal und einmal Double. Das sind die Aussagen. Mal schauen, wer am Ende recht hatte. Wahrscheinlich gar niemand. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt die Champions League.
Ich würde es auch feiern.
Da würde ich aber sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir reparieren jetzt das erste Mal wieder der Alex im Mikro.
Top.
Top. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Servus.
Ciao.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.